Ja, Herr, danke, dass wir einfach heute alle hier sein können, dass wir von dir hören dürfen, dass ich von dir erzählen darf, dass ich einfach diese Message weitergeben darf. Und Herr, ich bitte einfach, dass du die Herzen aufmachst, dass jeder etwas mitnehmen kann, dass jeder berührt wird und dass du jedem einfach etwas ans Herz legst, was er in der Woche mitnehmen kann. Amen. Glaubst du, dass Gott an dich glaubt? Das war die Frage, mit der wir letzte Woche aufgehört haben und mit der möchte ich heute auch starten. Und damit auch gleichzeitig anknüpfen an das Thema, was Oliver letzte Woche gepredigt hat, wankendes Vertrauen. Und um von etwas Wankendem, von etwas Unsicherem in etwas Sicheres zu kommen, brauchen wir Wachstum. Das Vertrauen muss wachsen und genau darum soll es heute gehen, um das wachsende Vertrauen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Text, aber als kurze Zusammenfassung, Christian hat vorhin den Vers schon erwähnt. Was vorher passiert ist, es geht um Gideon. Der Engel des Herrn kommt zu Gideon und sagt ihm, du starker Kämpfer, ich bin mit dir. Und dann gibt er ihm den Auftrag, er soll das Volk Israel retten. Und nun weiter, Richter 6, ab Vers 17. Gideon entgegnete, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Eiche und bot es seinem Gast an. Doch der Engel Gottes sagte ihm, nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte. Der Engel des Herrn steckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus einem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel des Herrn. Nun hatte Gideon keine Zweifel mehr. Er rief, Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, hab keine Angst, du wirst nicht sterben, mein Friede ist mit dir. Da baute Gideon an der Stelle einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Er steht bis heute bei Ophra in der Stadt der Abiseriter. Um ein Land zu retten, stelle ich mir als ziemlich schwierige Aufgabe vor. Und dann kommt da eine dir unbekannte Person, sagt mehr oder weniger, ich bin Gott, ich bin bei dir, rette dieses Land. Ich glaube, ich an der Stelle wäre ziemlich unsicher gewesen und würde es für einen ziemlichen Unsinn halten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Gideon genauso ging. Aber anstatt daran festzuhalten, dass er das für unrealistisch und seltsam hielt, hinterfragt er. Er war zwar der jüngste Sohn in der kleinsten Sippe. Warum sollte ausgerechnet er ein ganzes Volk retten? Aber er hinterfragt. Er sagt, hey, er bittet um ein Zeichen. Er sagt, hey, wenn du es bist, Gott, dann gib mir ein Zeichen. Was hier passiert ist, Gideon versucht, sein Vertrauen aufzubauen. Es ist nun so, dass den Menschen es uns schwerfällt, etwas zu vertrauen, wenn wir da keine Sicherheit oder keinen Rückhalt haben, wenn etwas unbekannt und neu ist. Also geht Gideon die Sache an. Warte auf mich, bis ich dir eine Gabe gebracht habe. Und ich finde es interessant, weil wenn man das mal hinterfragt, fragt man sich vielleicht, was ist das überhaupt für eine Frage? Warum soll Gott jetzt hier warten? Warum soll er nicht irgendwas beweisen von wegen, ja, mach das und das und beweis mir, dass du tatsächlich Gott bist. Nein, er sagt, warte auf mich. Aber auf was soll er warten? Er wartet darauf, dass Gideon bereit ist. Gideon zieht sich zurück und macht sein Ding. Er macht nicht nur irgendwas. Er kreiert etwas. Er macht Brote, er macht den Ziegenbock, bereitet ihn zu, um etwas Gott gegenbringen zu können. Und Gott sagt, ja, ich warte, bis du bereit bist. Gott ist geduldig. Und würde Gott warten, wenn Gott nicht daran glauben würde, dass Gideon es schaffen würde? Würde er warten, wenn Gott nicht davon überzeugt wäre, dass Gideon zurückkommen würde und dann bereit wäre, die Aufgabe anzugehen? Nein, würde er nicht, weil man wartet auf niemanden, wenn man nicht daran glaubt, dass Person es auch wirklich schaffen kann. Und Gideon sieht dann seine Bitte erfüllt und erkennt tatsächlich, dass es Gott war, beziehungsweise der Engel des Herrn, der vor ihm stand, und bekommt Angst. Und was erwidert Gott? Fürchte dich nicht, mein Friede ist mit dir. Es sind so starke Worte, die einfach das Vertrauen so bestätigen können. Dieses fürchte dich nicht ist eine sehr wichtige Phrase in der Bibel, finde ich. Aber was passiert dann weiter? Wenn wir im Text weitergehen, ab Vers 25. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Gideon: Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde. Reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und haue den Pfahl der Göttin Aschera um, der dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, dein Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Befestigung. Schicke das Holz des Pfahles darauf und bring den Stier als Brandopfer dar. Gideon nahm 10 seiner Knechte mit ihm und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst hatte vor der Familie seines Vaters und vor den Männern der Stadt. Am frühen Morgen entdeckten die Bewohner der Stadt, dass der Altar Baals niedergerissen und der Pfahl der Aschera umgehauen war. Sie sahen auch den neuen Altar, auf dem Gideon den Stier geopfert hatte. Wer hat das getan? Fragten sie einander. Man forschte nach und fand schließlich heraus, dass Gideon der Sohn von Joasch es war. Dass Gideon der Sohn von Joasch es getan hat. Da folgten die Männer aus der Stadt von Joasch. Liefere uns deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und den geweihten Pfahl umgehauen hat. Joasch antwortete den Versammelten: Wollt ihr etwa Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für Baal kämpft, wird noch in dieser Nacht getötet. Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst rächen, dass sein Altar zerstört worden ist. Weil Gideon den Altar des Baal niedergerissen hatte, nannte man ihn von da an Jerubal. Baal soll sich an ihm rächen. Ich werde auf diesen Abschnitt jetzt nicht ganz so genau eingehen, aber trotzdem schauen wir kurz drauf, was hier passiert. Gott beginnt mit dem wachsenden Vertrauen von Gideon, seinen Plan auszuführen. Er gibt ihm einen Auftrag. Er soll den Altar zerstören. Und auch das ist schon keine leichte Aufgabe. Denn wir müssen bedenken, zum einen war es ein Altar, der seinem Vater gehört hat. Und zum anderen war der Altar dem Wesen geweiht, das die Stadt als Gott angebetet hat. Heißt, zum einen hat er sich hier gegen seine Familie gestellt, mehr oder weniger, und gleichzeitig gegen die Stadt. Natürlich hatte er da Angst, weswegen er es auch in der Nacht durchgeführt habe, aber er hat es durchgeführt. Und durfte darum wieder in Gott wachsen, weil Gott ihn beschützt hat. Er ist nicht getötet worden, er ist nicht rausgeflogen. Sein Vater hat gesagt, ja, wenn Baal tatsächlich ein Gott ist, soll sich auch selber rächen. Lass den Jungen in Ruhe. Und wenn wir jetzt zum letzten Abschnitt gehen, zum meiner Meinung nach den spannendsten, ab Vers 33. Alle Midianiter, Amalekiter und die Völker aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihre Lage in der Jezreel-Ebene auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Abiseer auf, ihm zu folgen. Er sandte auch die Boten des ganzen Stamm Manasse und zu den Stämmen Aser, Sebulon und Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und beschlossen, sich Gideons Truppe anzuschließen. Gideon betete: Bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsherum immer trocken. Dann weiß ich, dass du Israel durch mich morgen retten möchtest. Ja, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufstand, als er am nächsten Morgen aufgestanden war, presste er den Tau aus der Wolle. Das Wasser füllte eine ganze Schale. Da sagte Gideon zu Gott: Sei nicht zornig, wenn ich dich nochmal etwas bitte. Ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Lass sie trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein. In der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsherum lag Tau. Da haben wir es nun wieder. Gideon hat zwar schon das Vertrauen gefasst, aber es ist noch kein, es ist noch nicht dieses ganz große Vertrauen. Er will immer noch ein Zeichen, er will immer noch mehr Sicherheit. Und Gott hat ihn zwar jetzt schon die Männer für den Kampf an die Seite gestellt, er hat die ganzen Stämme dazu geführt, ihm zu folgen. Und dennoch ist da Unsicherheit und Gideon fragt das Zeichen und Gott erfüllt es, um ja, Gideon diese Sicherheit zu geben. Und dann fragt Gideon nochmal um ein Zeichen, um sich wirklich ganz, ganz, ganz sicher zu sein. Und auch das erfüllt Gott. Nun ist es ja aber so, dass sich Gott nicht herausfordern lässt. In Matthäus 4,7 steht, das ist die Stelle, wo der Teufel Jesus verführt und versucht und ihm sagt, er soll vom Tempel springen. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nun will Gott ja aber trotzdem, dass wir ihm vertrauen und auch im Herzen wissen, dass wir das tun können, dass wir einfach da uns hingeben können. Also was passiert? Gideon bittet Gott, sich zu offenbaren, sich ihm zu zeigen und einfach ja, sicherzustellen, dass Gott mit ihm ist. Und Gott sieht, dass es das ist, was Gideon in der Situation braucht, dass das ist, was Gideon braucht, damit sein Vertrauen wächst. Und weil Gott das wusste und weil Gott gesehen hat, dass dieser eine Schritt ist, der Gideon fehlt, hat er es erfüllt, dieses Gebet, direkt so, wie Gideon es gebetet hat. Jetzt ist es ja aber so, dass Gott nicht alle Gebete so offensichtlich und direkt erhört, wie wahrscheinlich viele von euch schon festgestellt haben oder eigene Erfahrungen gemacht haben. Und das liegt daran, dass Gott genau weiß, was wir brauchen. Bei Gideon war es das direkte, offensichtliche Zeichen, dass er da ist, dass er seinen Plan direkt umsetzen kann. Und ja, bei anderen ist es, also bei uns ist es oft auch viel subtiler und indirekter, denn er kennt unsere Herzen. Und ich hatte auch so einen Moment vor einer Weile, in der ich Gott auf unerwartete Weise besser kennenlernen durfte und in dem mein Vertrauen sich einfach sehr gestärkt hat. Und es war nicht durch die Erfüllung einer Bitte, die ich in einem Gebet gesprochen habe, sondern es war vielmehr die Beantwortung einer Frage, die ich mir unbewusst gestellt habe. Es war eine Frage, die ich Gott irgendwo in meinem Unterbewusstsein gestellt habe, fast schon ein Vorwurf. Und ich wusste nicht, dass die Antwort auf diese Frage das war, was mir gefehlt hat, um hier einfach sehr stark im Glauben zu wachsen. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Frage sich auch schon gestellt haben oder zumindest mal drüber nachgedacht haben. Das ist die Frage nach dem Warum. Warum haben wir die Gebote und die Richtlinien und warum ist es unser Auftrag, sich daran zu halten, wenn es doch vermeintlich so wenig bringt? Weil wenn wir in die Welt schauen, es passiert so viel Schlechtes, sag ich jetzt mal, und wenn wir dann sind wir nett zu einer Person, wir sind ehrlich und offen und die Person fällt uns in den Rücken und nutzt es aus oder ja, ist dann gleich gemein zur nächsten Person. Und man sieht einfach keinen Fortschritt, keinen Sinn dahinter. Und ja, Gott hat mir die Frage beantwortet durch eine Gegenfrage, die mir in einem Seminar gestellt wurde. Ein Seminar über Beziehungen, heißt die Frage war ein bisschen auf Beziehungen angepasst, aber ich habe dann gemerkt, wie Gott mich gechanged hat, die Frage zu erweitern. Die Gegenfrage, was wäre, wenn alle Menschen sich an die Regeln, wenn alle Menschen ihre Beziehungen so leben würden, wie Gott das für uns vorgesehen hatte? Was wäre, wenn alle Menschen das tun? Was wäre dann? Es gäbe kein Ehebruch. Es gäbe keinen, der in der Beziehung betrogen wird. Es gäbe keine unfairen Machtverhältnisse, kein Sexismus, kein Missbrauch von sowohl Kindern als auch Erwachsenen. Ja, und weniger Folgen, weniger Depressionen, weniger Traumas, weniger Frauen, die Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen. Und es geht immer weiter. Einfach eine riesige Ecke unseres heutigen Leids würde komplett wegfallen. Und genau an dem Punkt habe ich plötzlich verstanden, was der Sinn ist. Weil wenn man diese Frage nun auf alles beziehen würde, auf alle Regeln, auf alle Gebote, die Gott uns gegeben hat, weil es das Beste für uns ist, was wäre dann? Wir hätten doch die perfekte Welt. Wir hätten die perfekte Welt. Und ich weiß nicht, ob man das in Worte gefasst und vermitteln kann, aber dieses Hinterfragen, dieser Gedanke hat einfach so viel in meinem Leben bewegt und mein Vertrauen gestärkt. Denn wenn wir jetzt zur Frage zurückkommen, glaubt Gott, dass ich es schaffen kann? Glaubt Gott an mich? Dann würde ich ganz klar beantworten, ja, Gott glaubt daran. Denn wenn nicht, dann würde ich nicht hier stehen. Wenn Gott nicht an mich glauben würde, wenn Gott nicht an euch glauben würde, wärt ihr nicht in der Situation, wo ihr gerade seid, die vielleicht dunkel aussieht. Aber ihr seid der Lichtstrahl, der einfach ja Licht durch Gottes Regeln, durch Gottes Glauben, durch Gottes Plan bringen dürft und einfach ein Vorbild sein dürft, dadurch, dass ihr euch dran haltet, auch wenn es so unbedeutend scheint. Denn je mehr Leute das tun, desto näher kommen wir an das, was Gott für uns vorgesehen hat. Eine perfekte Welt. Und desto näher kommen wir daran, dass wir einfach ein Stückchen von Gottes Paradies auf unsere Welt bringen können. Gott glaubt an dich, an jeden Einzelnen von euch. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl übergehen, möchte ich euch diese Frage mitgeben, diesen Gedanken. Wo braucht ihr noch mehr Vertrauen und wo könnte Gott euch vielleicht schon eine Antwort gegeben haben oder wo könnt ihr euch ein Zeichen geben, das ihr übersehen habt? Wo ist Gott für euch dran, das Vertrauen zu stärken?